Du Peter, wir haben uns im Fall getoschen. Also langweilig wird die Wahl nicht.
Die letzten 10 Tage haben die ganze Dynamik auf den Kopf gestellt.
Aber gell, es macht Spass.
Für uns Medienschaffende ist das natürlich ideal.
Willkommen zu 1776 am Amerika-Podcast mit dem Peter Hossli.
Und mit der Nicoletta Cimino. Heute reden wir über Demokraten und warum die Partei so einen verwirrten Eindruck macht. Zuerst aber möchten wir kurz über die Aktualität reden. Nicoletta, wo bist du eigentlich gewesen, wo der Biden seinen Rückzug als Präsidentschaftskandidat bekannt gegeben
hat? Ja, das ist so ein Wo-warst-du-Moment. Ich war im Zug von Italien in die Schweiz und wo der Push ist gekommen, von der New York Times, das war, glaube ich, die erste gewesen. Und lustig ist dann, dass wirklich auch in Italien im Zug die Leute haben über das geredet. Man hat nur so gehört, Biden. Arris. Dann habe ich gewusst, okay, wie schon bei denen nachher war wirklich ein Thema. Und du, wo bist du gewesen?
Ich war auf dem Weg in einen Buchladen in Lower Manhattan. Ich wollte einfach ein bisschen rumlümmeln in New York. Und dann ist natürlich nichts daraus geworden. Die haben mir von Zürich aus angerufen. Ich muss jetzt sofort zurück und muss wieder einen Artikel schreiben.
Mhm, also, und eben, also seitdem ist noch nicht so viel Zeit vergangen und es ist sehr, sehr viel geschrieben worden über die Kehrtwende. Sofort in den Vordergrund geraten ist eben, wie gesagt, Kamala Harris, die Vizepräsidentin. Sie hat in weniger als 24 Stunden über 50 Millionen Dollar gesammelt. Hey, das ist wirklich enorm viel Geld. 50 Millionen innerhalb von 24 Stunden. Und eigentlich haben alle sich hinter sie gestellt, praktisch. Also die wichtigen Nummern in der Partei, die Clintons, dann viele Senatorinnen, Senatoren. Es hat eigentlich keine Stimme gegeben, die irgendjemand gefunden hat. Oh nein, oh nein, das ist nicht unser Fall. Aber einer hat sie nicht wirklich endorsed. Also nicht wirklich öffentlich unterstützt. Hat nichts gesagt, nämlich der Barack Obama.
Der ehemalige Präsident Obama fühlt sich also ein bisschen als Elder Statesman von seiner Partei und er möchte einfach den demokratischen Prozess ehren. Weil man darf nicht vergessen, im Frühling sind Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern an die Urne gegangen. Die haben dem Joe Biden die Stimme gegeben und jetzt soll die Wahl einfach für nichtig erklärt werden. Und die Demokraten müssen jetzt einen Prozess finden, wie sie ihre Kandidatin nominieren. Und gleichzeitig müssen sie quasi die Abstimmung auch noch ehren. Und das ist gar nicht so einfach. Und Obama, der hätte jetzt nicht einfach können Harris endorsen, sondern er wartet, bis sie offiziell tatsächlich auch gewählt ist als Kandidatin von seiner Partei.
Aber findest du, dass das richtig war, dass der Biden das gemacht hat? Er hat ja in der Erklärung, wo er gesagt hat, dass er nicht antritt für die Wahlen, dann auch kurz darauf eben sie offiziell, wie man sagt, endorsed, also wirklich unterstützt. Ist das richtig gewesen, dass er das gemacht hat und dass es eben der Obama nicht macht? Also sind die Rollenverteilung, stimmt die so?
Der Biden hat überhaupt keine andere Wahl gehabt. Es ist seine Vize, er hat sie gewählt als Stellvertreterin. Er hat eine schwarze Frau nicht übergehen können. Das hätte einen Aufschrei gegeben in seiner Partei. Und letztendlich hat eben niemand von den wirklichen grossen Politikerinnen und Politikern bei den Demokraten hat selber kandidieren wollen, weil sie haben Angst, dass sie sich verheizen würden, dass sie jetzt verlieren würden und nachher wäre ihre politische Karriere futsch. Also sie wartet lieber auf 2028, wenn Donald Trump nicht mehr antreten
kann. Also, man kann davon ausgehen, dass Kamala Harris wirklich die offizielle Kandidatin wird von den Demokraten am Parteitag, der am 19. August stattfindet. Schauen wir mal die beiden Figuren an. Auf der einen Seite haben wir Donald Trump, auf der anderen Seite Kamala Harris. Schauen wir doch mal, weißt du was, dass sie sich wirklich unterscheiden, vielleicht sogar am meisten unterscheiden in der Politik. Etwas Wichtiges hast ja du auch in unseren vergangenen Podcasts immer gesagt, ist die Wirtschaftspolitik. Das ist das, was die Leute auch merken, den Portemonnaie, wo du auch hast gehört viel, oder? Hey, unter dem Trump ist es uns besser gegangen, wir haben tiefere Steuern gehabt. Und da kann man sagen, Kamala Harris ist da recht anders gewickelt, was das anbelangt.
Also Kamala Harris hat immer gesagt, sie möchte eigentlich die Steuersenkungen von Trump, die im Jahr 2025 auslaufen, auf keinen Fall erneuern. Kamala Harris ist auch jemand, der wirtschaftlich auf den globalen Handel setzt. Donald Trump setzt auf Protektionismus. Der macht eine America-First-Strategie. Und wo sie sich wirklich auch unterscheidet, ist zum Beispiel bei den Waffengesetzen. Also der Trump verteidigt Second Amendment, wo das Recht aufs Waffentragen ist, wohingegen Kamala Harris ganz klar mit sehr viel strikteren Waffengesetz das möchte einschränken, damit weniger Waffen in den USA zirkulieren.
Sie hat natürlich auch als Staatsanwältin in Kalifornien vielleicht auch mehr direkt mitbekommen, was eben so Waffenbesitz vielleicht auch anrichten kann. Finden Sie eigentlich noch paradox, dass er das nach wie vor so vertritt? Er ist ja selber Verschopfer worden von einer Waffe, oder?
Ja, die Republikaner sehen das natürlich schon sehr anders. Sie sagen nicht, dass Waffen töten, sondern Menschen, die sie in der Hand haben. Und das sind die grossen Unterschiede. Und Kamala Harris und Demokraten, die müssen natürlich schon erklären, wie sie 400 Millionen Schusswaffen möchten aus dem System rausbringen mit einem neuen Waffengesetz. Also das ist ein Thema, das alles andere als trivial ist.
Mhm. Ein anderer Punkt, der auch immer wieder sehr diskutiert wird, vor allem auch in der letzten Zeit, ist das Recht auf Abtreibung in den USA, wo schon recht ist eingeschränkt worden. Kamala Harris ist eine Befürworterin natürlich von Abtreibung, das wissen wir. Sie hat auch den Fokus immer auf das gesetzt. Beim Trump sieht das ja ein bisschen anders aus.
Der Trump hat drei Richter in obersten Gerichtshof der USA eingesetzt, die letztendlich das uneingeschränkte Recht auf Abtreibung bodigt haben. Und für das wird er bei den christlichen Rechten, bei den Evangelikalen wirklich als Held gefeiert. Und das ist ein Thema, wo die Republikaner ihm sehr dankbar sind. Aber was spannend ist, er selber ist eigentlich gegen ein Verbot, ein landesweites Verbot von Abtreibung. Und am Parteikonvent in Milwaukee ist es nie um das gegangen. Man hat wirklich fast nicht über das geredet. Und das macht er ganz bewusst, weil er weiss, dass er dort verletzlich ist. Gerade bei diesen unentschlossenen Frauen im Mittleren Westen, die möchte er nicht vertäuben mit dem Thema.
Noch ein viertes Thema, das ich gerne besprechen möchte, das sich sicher auch sehr unterscheiden, ist die Energiepolitik. Wir haben darüber geredet, das 20-punktige Parteiprogramm der Republikaner von Trump sagt auch, hey, wir wollen autark sein, was unsere Energieversorgung anbelangt, und wir wollen viel Energie haben. Und ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass der Trump wahnsinnig viel auf Nachhaltigkeit oder auf irgendwie alternative Energieformen setzt.
Trumps Schlachtruf heisst «Drill, Baby, Drill». Und was er damit meint, ist, dass man so viel Erdöl aus amerikanischen Böden rausholen soll, und zwar durch Fracking. Das ist das Rauspressen von Öl in Schiefer und Sand. Und das ist eine Art, die nicht sehr umweltfreundlich ist. Und das ist etwas, was Kamala Harris komplett möchte verbieten. Sie möchte lieber Erdöl importieren aus dem Nahen Osten. Und Donald Trump und sein Vize, der J.D. Vance, haben in Milwaukee eindeutig gesagt, sie möchten so viel Öl wie möglich aus dem Boden holen.
Also jetzt haben wir mal von den politischen Unterschieden geredet, aber es gibt auch einen Unterschied von den Persönlichkeiten. Ich finde das noch recht eindrücklich, oder? Wir haben auf der einen Seite die doch viel jüngere Frau als der Trump, wo sehr vital ist und jetzt da plötzlich die Kandidatin ist, die gegen ihn antreten soll. Und auf der anderen Seite jetzt der Donald Trump, der plötzlich doch sehr alt ausgesehen, oder? Wo noch Joe Biden gegenüber ist gestanden, hat man können sagen, okay, der ist immer noch fitter als der Biden. Aber jetzt muss ich sagen, wenn man die zwei nebeneinander sieht, das ist schon ein recht ein eindrücklicher Unterschied, wie die daherkommen.
Also innerhalb von 24 Stunden haben es Demokraten geschafft, die ganze Altersdynamik auf den Kopf zu stellen. Und zwischen diesen beiden liegt 19 Jahre und sehr viel Dynamik. Und das haben sie schon sehr gut gemacht, denke ich. Und das kommt auch am Fernsehen wirklich gut an. Wo sie sich auch noch unterscheiden, ist, der Donald Trump gilt als Instinktpolitiker. Das ist jemand, der ohne viel nachzudenken versteht, was die Menschen beschäftigt, was sie spüren. Und zwar, er als New Yorker hat einen recht guten Blick auf die Leute im Mittleren Westen. Und Kamala Harris auf der anderen Seite, sie gilt als Analytikerin, also sie lässt zu, sie muss wissen, sie sucht Daten, Beweise, bevor sie einen Entscheid trifft. Das ist nicht nur gut angekommen in ihrer Amtszeit als Vizepräsidentin. Also man sagt, sie gilt auch so als zu forsch, ein bisschen chaotisch, und sie hat einen recht hohen Durchlauf. Also viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von ihnen haben sie verloren wegen dem.
Jetzt haben wir aber doch den neuen Schwung, den sie darstellt. Eben, wir haben es vorhin gesagt, die Altersfrage war ja bis jetzt sehr, sehr dominant in diesen Diskussionen. Jetzt ist einfach der Spiess umgekehrt worden. Jetzt haben plötzlich die Republikaner den Altmaßkandidat. Bei diesen Schlüsselstaaten, weißt, wo so ein bisschen die Swing States, wo man nicht genau weiss, okay, wer bekommt dort Stimmen. Denkst du, dass da wie eine Kehrtwende jetzt kann stattfinden kann, dass vielleicht viele Leute finden, hey, der Biden ist uns wirklich zu alt gewesen, der lieber noch der Trump, der noch so ein bisschen vital ist. Hast du das Gefühl, dass die plötzlich sagen, mal, ich finde jetzt die Kamala Harris, die hat etwas drauf und die wechselt jetzt und will doch wieder sie wählen?
Das ist die entscheidende Frage in diesen ganzen Wahlen. Also hilft den Demokraten Kamala Harris, die Swing States zurückzuholen? Ich meine, thematisch ist es schon so, dass auch bevor bekannt worden ist oder vor dem Fernsehduell, dass der Biden so alt wirkt, ist es klar gewesen, dass Trump dort besser ankommt, wegen der Wirtschaft und wegen der Kriege. Also die Leute haben gesagt, unter dem Trump war das Benzin billiger gewesen, die Lebensmittel, und es hat keinen Krieg gegeben. Aber was ich schon interessant finde, mir haben viele Leute in diesen Swing States gesagt, dass sie den Biden nicht mehr wählen werden, weil er ihnen zu alt ist. Und die wird Kamala Harris zurück ihres Boot holen.
Wenn wir jetzt ein paar Schritte zurück machen, oder? Jetzt haben wir doch recht chaotische Monate gehabt, gerade von Seiten der Demokraten, und eigentlich hätten die schon viel länger können, den Schritt machen, den jetzt die beiden jetzt erst hat gemacht. Man hat ein bisschen das Gefühl, die Partei im Gegensatz zu den Republikanern, die sehr geeint wirkt, eigentlich im Grossen und Ganzen, ist ein eine chaotische Partei. Also da ist irgendwie, da gibt es verschiedene Strömungen und jeder sagt etwas anderes. Es gibt so die Strippenzieher. Hey, warum ist die Demokratische Partei eigentlich in der letzten Zeit so eine chaotische Partei gewesen?
Was man vielleicht noch anfügen kann, ich glaube, der Streit ist jetzt mit der Kamala Harris noch nicht ausgetragen. Also das Chaos ist noch nicht vorbei, weil über was man wird reden in den nächsten Wochen und Monaten, vor allem wenn sie wird verlieren, ist, warum man so lange vertuscht hat, dass der Biden quasi altersschwach ist. Und da hat sie natürlich dazugehört. Also, wir wissen das schon seit 3 Jahren, dass er immer wieder Aussetzer hat. Und sie hat dazu mitgetragen, dass das nicht an die Öffentlichkeit geraten ist. Und ich glaube, wenn man jetzt fragt, warum diese Partei in so einer Situation ist, dann muss man zurückgehen in die 90er Jahre zu Bill Clinton und zu Al Gore.
Ja, und Bill Clinton und Al Gore, das waren ja 2 Zentristen, beide aus dem Süden. Bill Clinton fast so ein Hillbilly, oder? Also auch wirklich aus armen Verhältnissen. Die haben vielleicht auch ein Gespür gehabt für die Leute, die eben in diesen Schlüsselstaaten jetzt auch daheim sind. Und die haben eigentlich gewusst, wie man mit diesen Leuten redet, dort, wo die Wahlen entschieden werden.
Man hatte in den 90er Jahren wirklich das Gefühl gehabt, dass Demokraten mindestens 16 Jahre an der Spitze sind mit diesen beiden jungen, dynamischen Männern. Und dann ist aber etwas passiert. Und zwar hat Bill Clinton eine Affäre gehabt mit Monica Lewinsky. Das hat ihn gelähmt. Er ist impeached worden. Und er hat sich dann bei den Wahlen im Jahr 2000, wo der Al Gore der Kandidat war, zurückgezogen. Er hat keinen Wahlkampf betrieben. Und am Schluss hat der Al Gore sehr, sehr knapp gegen den George W. Bush verloren in Florida.
Ja, das haben wir immer noch im Ohr, gell? Das «too close to call», wo man alles noch mal eben müssen, nacherzählen musste. Irgendwann war ja dann sind die Bush-Jahre, da wissen wir, wie es war. Und dann ist doch ein Hoffnungsträger gekommen, nämlich mit dem Barack Obama 2008.
Da Obama war der Hoffnungsträger der Demokraten gewesen. Er hatte natürlich einen Vorteil gehabt. Er hat bei dieser Irak-Krieg-Abstimmung nicht müssen abstimmen, weil er dort noch nie im Senat war. Ganz anders seine damalige demokratische Gegnerin, das ist Hillary Clinton. Und Hillary Clinton hat damals ja gestimmt. Und der Barack Obama hat mit einer sehr, sehr aggressiven Kampagne Hillary Clinton als Kandidatin der Demokraten verhindert. Man hat ihm auch gesagt, nachher danach gesagt, das sei eine frauenverachtende Kampagne gewesen. Und zwar ist das zu einem Zeitpunkt gewesen, wo Hillary Clinton eigentlich auf dem Höhepunkt ihrer Reform war. Und wenn sie 2008 Präsidentin geworden wäre, dann hätte es sich wahrscheinlich ziemlich viel anders entwickelt. Aber Obama hat sie dort verhindert.
Also, gell, wir sind uns ja wirklich nicht einig, was die Bedeutung und auch was den Charakter von Barack Obama angeht. Aber man muss sagen, eigentlich muss sogar ich sagen, er war eigentlich der Ladykiller gewesen.
Er war damals der Ladykiller und 8 Jahre später war er der Biden-Killer. Also, sein Vizepräsident Joe Biden hat 2016 antreten, weil dort war er noch nie ein alter Mann gewesen. Und Barack Obama hat aus schlechtem Gewissen gesagt, nein, das wird Hillary Clinton sein. Und seither ist das Verhältnis zwischen Biden und Obama nicht mehr sehr gut. Und Hillary Clinton hat, wie wir alle wissen, damals gegen Donald Trump verloren. Und 4 Jahre später ist dann Biden gekommen als alter Mann. Und jetzt muss er zurücktreten. Also letztendlich sind 2 Fehlentscheide von Obama mitverantwortlich, dass die Partei in so einem schlechten Zustand ist.
Und letztendlich haben ja eben sowohl 2016 wie 2020 einfach auch 2 Leute kandidiert, die eigentlich ihren Peak schon überschritten, also den Zenit eigentlich schon überschritten haben. Oder? Und jetzt eigentlich wieder mit den beiden, wenn man so will. Er hat jetzt zwar die Notbremse gezogen, aber eben eigentlich seit 3 Wahlkämpfen sind Leute dann angetreten, die eigentlich zu alt waren und eigentlich gar nicht mehr fit. Hast du das Gefühl, dass irgendwie, man redet ja viel jetzt von diesen jungen Leuten, die nachher kommen, und dass es da eben vielversprechende Kandidatinnen und Kandidaten gibt, vielleicht für 2028? Wie zuversichtlich bist du da dementsprechend in dieser Frage?
Demokraten haben eine ganze Reihe von talentierten Leuten. Also, ich denke zum Beispiel an Gretchen Whitmer, das ist Gouverneurin von Michigan. Die halte ich als für sehr talentiert. Sie kommt auch aus dem richtigen Staat, im Gegensatz zum Beispiel zum Gavin Newsom, der ja auch immer erwähnt wird, der aus Kalifornien kommt, wie Kamala Harris. Das ist sicher ein Nachteil. Wir reden über einen möglichen Vizekandidat von der Kamala Harris, und das ist der Mark Kelly. Er ist ein Senator von Arizona, ehemaliger Astronaut. Und der hat natürlich den grossen Vorteil, dass er von einem Grenzstaat kommt. Und gerade bei den Grenzen, dort kann Donald Trump Kamala Harris sehr stark kritisieren, weil sie zuständig war als Vizepräsidentin dafür. Und ich könnte mir den Mark Kelly eigentlich gut vorstellen als möglichen Vizepräsident. Und ich wollte dich fragen, wer glaubst du, wird Kamala Harris als ihre Running Mate erküren?
Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz fertig mit dem heutigen Verkehrsminister, mit dem Pete Buttigieg. Ja, auf den würde ich jetzt sogar noch wetten. Und du?
Wenn ich Kamala Harris wäre, würde ich nicht den Mark Kelly nehmen, sondern den George Clooney, den Hollywood-Star, weil das würde der Kamala Harris wahnsinnig viel Name Recognition geben, weil das ist ganz wichtig, oder, dass man die Leute kennt, weil etwas dürfen wir nicht vergessen. Kamala Harris ist in den USA gar nicht so bekannt. Vor allem, was man nicht weiss über sie, sie hat keine einzelne Botschaft, oder? In der Regel wird man Präsident, wenn man eine Aussage hat, eine Sache. Also beim Trump ist es America first. Und für was Kamala Harris wirklich steht, das weiss man noch nicht.
Du, aber jetzt trotzdem noch mal schnell, der George Clooney, hat er irgendwelche Ambitionen oder ist das ein Wunschtraum von dir?
Nein, der hat überhaupt keine Ambitionen. Ich meine, er ist jemand, der sich sicher politisch äußert, aber ich bin letztens in Wisconsin mit Claudia Brühwiller an einem Monster-Truck-Rennen gewesen. Und Claudia Brühwiller war ja bei uns auch schon mal zu Gast gewesen. Und dann haben wir den ganzen Tag eigentlich darüber geredet, wer könnte der Vize werden von der Kamala Harris. Und am Schluss haben wir gedacht, ja, der George Clooney wäre eigentlich eine gute Wahl.
Also ich weiss ja, es kommt auf das Innere drauf an und auf die Politik, aber ich muss sagen, rein schon nur einfach als äußere Erscheinung würde ich das doch begrüßen. Wie geht es jetzt eigentlich weiter?
Die Demokraten müssen sich jetzt entscheiden, wie sie Kamala Harris werden nominieren. Sie haben 2 Optionen. Sie können das mit einem digitalen Wahlgang machen, wo allenfalls schon der 1. Augustwoche stattfindet. Oder sie warten bis zum Parteitag in Chicago, wo ab dem 19. August durchgeführt wird. Was sicher wird passieren, ist, Kamala Harris wird jetzt alles unternehmen, um ihre Partei aus dieser beiden Lethargie rauszurütteln.
Und das bedeutet auch, dass wir noch ganz, ganz viel zu erzählen haben. Das werden wir machen in diesem Podcast, regelmässig, zeitnah darüber berichten. Wir sind froh, wenn ihr zulässt. Wir sind aber auch froh, wenn ihr es weiterverzählt, was wir hier machen im Podcast.
Abonniert uns auf Spotify, auf Apple Podcast und gebt uns möglichst hohe Bewertungen.
Merci für das Gespräch, Peter.
Ich danke dir, Nicoletta. Tschüss.
Tschüss.